Dank sei dem Herrn. Wir haben einen ganz herrlichen Psalm gehört, war wohl? Ja. Und sind innerlich mitgegangen. Während ich höre, denke ich schon an mancherlei andere Schriftstellen. Ihr wisst ja, jedes Wort Gottes ist doch mit dem anderen verbunden. Das eine ergänzt das andere, wirft Licht auf das andere, zeigt die Zusammenhänge, für die wir sehr dankbar sind. Amen. Welchen Psalm hast du gelesen, Bruder? 143, Psalm 143. Und dann gehen wir noch zum Neuen Testament, wohin weiß ich jetzt noch nicht, aber Gott weiß es. Ist doch schön, wenn man so kommen kann, ohne Programm, zu wissen, in der Gegenwart Gottes ist es uns wohl. Und ich glaube, wir sind schon gesegnet worden. Gesegnet in dem Bewusstsein, von Gott begnadigt worden zu sein, in diesen Tagen sein Wort zu hören. Alles, was verborgen war, wurde geoffenbart. Das, was nicht verstanden werden konnte, kann heute verstanden werden. Was nicht gesehen werden konnte, kann heute gesehen werden. Paulus hat noch geschrieben, wir schauen jetzt dunkel in einem Spiegel und erkennen noch nicht, wie wir erkennen sollten. Und dann schreibt er, wenn das Vollkommene gekommen ist, dann wird das Stückwerk aufhören. Ich möchte eins sagen, wir warten einerseits auf das Vollkommene, das noch kommen wird, nämlich auf den totalen Abschluss der Erlösung einbegriffen, die Verwandlung unseres Leibes, die Hinaufnahme, die Begegnung mit dem Herrn und alles, was dazu gehört. Andererseits wagen wir im Glauben zu sagen, dass der Herr uns sein Wort vollkommen geoffenbart hat. Es ist kein Stückwerk mehr. Nicht mehr lies mal hier und lies mal da und da ein wenig und da ein wenig, sondern wie geschrieben steht, geoffenbart durch den Heiligen Geist von Klarheit zu Klarheit sind wir geführt worden. Herr, erhöre mein Gebet. Frage, was ist dein Gebet? Was ist mein Gebet? Was liegt dir auf dem Herzen? Was liegt mir auf dem Herzen? Worum beten wir? Um 100 Sachen, die verschwommen sind? Oder um eine Sache, die uns auf dem Herzen liegt. Hier wird uns gesagt, höre Herr, mein Gebet, vernimm mein Flehen, um deiner Treue willen, erhöre mich nach deiner Gerechtigkeit. Ich denke da an einen Beter im Alten Testament. Es ist niemand weniger als der Prophet Daniel, der sein Gebet für das Haus Gottes, für das Volk Gottes, für alles, was Gott betraf und das Volk Israel, das hat er in seinem Gebet vor das Angesicht Gottes gebracht. Und ihr wisst ja, was geschrieben steht. Irgendwo werden wir es finden. Da steht, als du zu beten begannst, wer hat die Stelle? Wo steht das? Als du zu beten begannst, habe ich mich aufgemacht. Irgendwo wird's ja stehen. Vielleicht Kapitel 8. Heute machen wir doch mal eine Bibelstunde. 9. Ja, nun gut, ich schaue hier drauf, ich hätte es eigentlich sehen müssen. 9. Ich lese mal von Vers 20. Während ich so noch redete und betete und meine Sünde, so wie die Sünde meines Volkes Israel bekannte und mein Flehen für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn, meinen Gott, brachte, während ich also noch mein Gebet verrichtete, kam der Mann Gabriel, den ich früher schon in dem ersten Gesicht gesehen hatte, eilends auf mich zugeflogen, um die Zeit des Abendopfers. Er wollte mir Aufklärung geben und redete mich mit den Worten an: Daniel, schon jetzt bin ich hergekommen, um dir zum richtigen Verständnis zu verhelfen. Als du zu beten begannst, erging ein Gotteswort, und ich bin gekommen, um dir Auskunft zu geben. Denn du bist ein besonders geliebter Mann. So achte nun auf das Wort, damit du die Offenbarung genau verstehst. Halleluja. Preis sei Gott. Als du zu beten begannst, worum betete er? Um den Berg meines Gottes. Was war's? Gott hatte verschiedene Orte erwählt, hat Jerusalem erwählt, den Berg Zion, der ja ein Teil Jerusalems ist, wie der Ölberg ein Teil Jerusalems ist, mit dem Unterschied, der eine ist zum Norden und der andere wahrscheinlich zum Süden. Aber es gehört einfach zu Jerusalem. Daniel hat nicht nur gebetet, ihm lag die Sache Gottes, das Volk Gottes, die Stadt Gottes, alles, was Gott betraf, lag ihm auf dem Herzen. Und darum betete er. Und deshalb hat Gott ihn auch erhört. Wir können 1000 Wunschzettel haben und aufschreiben, dem Herrn eine Liste vorlesen, was er alles tun soll, und wundern uns dann, wenn er uns nicht erhört. Ich glaube, wenn wir dieses Gebet zu Herzen nehmen und im gleichen Geiste beten, Herr, dein Volk, dein Wort, deine Sache liegt uns am Herzen. Die bringen wir dir, damit kommen wir vor dein heiliges Angesicht, ungeachtet dessen, wie es uns ergehen mag. Daniel betete nicht, Herr, lass mich nicht noch ein zweites Mal den Löwen vorgeworfen werden, oder behüte mich vor all den Prüfungen, die da kommen könnten. Er hat sich selber vergessen. Er war so mit der Sache Gottes verbunden, dass er sich selber vergessen konnte. Was sollen wir dazu sagen? Wes das Herz voll ist, geht der Mund auch über im Gebet. Und hier haben wir ein Gebet nach dem Herzen Gottes, dass der Herr sogar den Engel Gabriel sandte, um Auskunft zu geben. Und es heißt hier, während ich also noch mein Gebet verrichtete, er war noch gar nicht zu Ende. Er hatte noch gar nicht Amen gesagt, aber Gott hatte Amen gesagt. Gott hatte schon Amen gesagt mitten im Gebet. So werde es, so sei es. Amen. Gott hat schon gehandelt, während er noch betete. Denn Gott sah ja das Ende vor dem Anfang und mittendrin hat er doch auch gesehen, worum es geht. Wir haben den Zeitpunkt erreicht, wo wir die Torheiten der Menschen, unsere eigenen, und die im religiösen Bereich oder im Botschaftsbereich getan werden, rechts und links liegen lassen müssen, um uns einzig und allein auf die Sache zu konzentrieren, die uns von Gott übertragen wurde, nämlich auszurichten, was auszurichten ist, durch die Verkündigung des geoffenbarten Wortes und es zu tragen bis an die Enden der Erde. Und das sagen wir, wie Paulus sagte, betet für mich, betet für uns, auf das uns gegeben werde, das Geheimnis Gottes, um des Willen ich in Ketten liege, freimütig zu verkündigen. Es mag schon sein, dass wir manchmal durch Umstände wie gebunden sind, aber das eine sage ich euch. Die Offenbarung Jesu Christi kann niemand mehr binden, keiner mehr einkerkern, mehr fesseln. Was Gott getan hat, ist in Freiheit geschehen und hat alle, die gebunden waren, in Freiheit versetzt. Was sagte Paulus in dem Zusammenhang? Ich bin zwar gebunden, aber das Wort ist nicht gebunden. Das Wort ist und bleibt frei, ist und macht frei. Macht frei, macht frei. Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Wollen wir es doch so halten, Brüder und Schwestern, werte Freunde, dass wir uns gemeinsam die Sache Gottes so aufs Herz legen lassen, dass es unser Hauptanliegen im Gebet wird. Ich weiß, wir alle haben bestimmte Dinge, die wir dem Herrn im Gebet bringen. Davon kann sich keiner freisprechen. Wir sind Menschen und Nöte sind mehr, als uns lieb ist. Aber wenn wir auch in diesem Punkt das Wort beherzigen, trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere hinzufallen, dann glaube ich, wenn wir die Sache Gottes im Gebet als erstes hinlegen, werden auch alle anderen Gebete erhört werden. Und wenn Gott seine Sache mit uns ordnen kann in seinem Reiche, dann wird er auch alles andere in allen Bereichen mit uns ordnen können. Amen. Eben, dass wir die Sache Gottes als erstes legen. Schön ist auch der Ausspruch, er wollte mir Aufklärung geben und redete mich mit den Worten an, Daniel, schon jetzt bin ich gekommen, um dir zum richtigen Verständnis zu verhelfen. Das Wort Verständnis, Lukas 24. Da gingen die Jünger, zwei von ihnen, und haben hin und her gesprochen und fragten den Fremdling, bist du der Einzige, der nicht weiß, was in diesen Tagen hier geschehen ist? Und dann begann er zu sprechen und ihre Herzen begannen zu brennen. Und dann öffnete er ihnen das Verständnis für die Schrift, damit sie alles, was er dann von Mose und den Propheten und den Psalmen darlegte, alles war klar für sie. Und ich finde in der ganzen Abhandlung nicht eine einzige Frage, die dargestellt wurde. Amen. Nicht eine einzige Frage wurde gestellt, als der Herr mit Mose und den Psalmen und allen Propheten alles ihnen sagte, was zu der Zeit geschehen ist. Nicht eine Frage, nicht eine Unterbrechung ist da gekommen. Wenn der Herr redet, werden nicht Fragen gestellt, da werden die Fragen beantwortet. Sie werden alle schriftgemäß beantwortet. Und das ist schön. Es gibt gerade in dieser Botschaft so viel fragende Menschen. Und die Fragenden sind zum größten Teil entschuldigt, wenn ich heute ein bisschen munter bin. Die Fragenden sind zum großen Teil intelligent einzustufen. Aber die Fragen, die gestellt werden, sind manchmal sehr töricht. Ich sage noch einmal, da, wo der Herr redet, werden keine törichten Fragen mehr weitergestellt. Da werden alle Fragen vom Worte Gottes her beantwortet. Und dann sind wir alle von Gott gelehrt. Da braucht einer dem anderen nicht mehr zu sagen, hast du verstanden oder nicht. Dann haben wir es verstanden, weil der Herr mit uns geredet hat. Können wir das alle auch so bezeugen aus Erfahrung? Als der Herr mit uns zu reden begann, das war doch der Anfang der Beantwortung der Fragen, oder nicht? Und seid auch darin einmal dankbar ehrlich. Hat Gott uns nicht vielerlei, um nicht zu sagen, alle heilsnotwendigen Fragen beantwortet? Wenn da noch jemand kommt und fragt, woher nahm Kain sein Weib, der hat eben nicht aufgepasst. Der war nicht dabei, als der Herr redete. Solche Fragen werden dann überhaupt nicht mehr gestellt. Nein, wer die Bibel liest, der kann auch dort die Antwort ganz genau finden. Aber darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Hier lesen wir noch schnell weiter in Vers 23, noch vielleicht den letzten Teil von 22, um dir zum richtigen Verständnis zu verhelfen. Zum richtigen Verständnis zu verhelfen. Ich möchte Gott in dem, was er sagte und in dem, was er tut, richtig verstehen. Du auch? Und dazu, so wie hier der Herr, den Gabriel zum Daniel sandte und der Daniel dann die Aufgabe bekommen hat zu schreiben, und dann später lesen wir wieder in Kapitel 12, Vers 4. Du aber, Daniel, halte das Gesagte unter Verschluss und versiegle das Buch bis zur Endzeit. Viele werden es dann durchforschen und so wird die Erkenntnis zunehmen. Die Offenbarung ist nochmal verschlossen und versiegelt worden. Bis zur Endzeit. Wir leben in der Endzeit. Sie ist geoffenbart worden. Gott hat seinem Knecht und Propheten Verständnis darüber gegeben. Und der Herr möge mich an jenem Tage für euch allen korrigieren. Aber wenn ich die Heilige Schrift lese, dann finde ich die Aufgabe von zwei Erzengeln, Michael und Gabriel, ganz klar unterschieden und aufgeteilt. Michael, der Mann für Israel, der Mann, der Kämpfe führt und dergleichen mehr. Aber Gabriel, der Mann, der gesandt wurde, der Aufschluss gab, er kam zu Zacharias, er kam zu Maria, er kam zu Daniel, ein Mann verbunden mit dem Wort, mit dem, was gesagt oder was angedeutet oder verheißen werden sollte. Ich weiß, dass Bruder Branham sich jedes Mal vorgenommen hatte, er saß auf seinem Zeugnis, ob jedes Mal, vielleicht hat er die Redewendung gebraucht, immer wieder habe ich mir vorgenommen, den Engel zu fragen, der zu mir kommt, wie er heißt. Immer wieder. Und dann sagt er das nächste Mal, er sagt, ich habe es wieder nicht tun können, denn die Heiligkeit Gottes und die Ehrfurcht des Herrn war so gewaltig, dass ich gar nicht fragen konnte. Ich habe nur zugehört, was er zu sagen hatte. Es war Ehrfurcht, es war Heiligkeit. Ein Mensch kann nicht machen, was er will, nicht in der Gegenwart Gottes. Außer der Gegenwart Gottes, das haben wir selber erlebt und viele anderen auch. Da tut jeder, was er will, sagt jeder, was er möchte. Aber in der Gegenwart Gottes, das sag ich euch heute, da hört's auf mit allem Wissen und mit allem Reden. Ich denke da an mein einfaches, aber doch sehr ergreifendes Erlebnis. Am 3. Dezember 1962. Ihr wisst ja, ich hab's euch gesagt, um die ihr mich kennt. Ich habe manche Eigenschaften. Eine ist, ich bin sehr schnell am Trigger. Geduld ist nicht gerade meine Stärke. Und als Bruder Branham da erzählte von deutschen Kriegsgefangenen und so weiter, denen er Zeugnis abgelegt hatte, das interessierte mich absolut gar nicht. Im Gegenteil, ich wurde immer nervöser. Ich bin ihm sozusagen ins Wort gefallen. Da habe ich einfach gesagt, Bruder Branham, ich möchte dich doch etwas fragen. Aber von dem Moment an, als er anfing zu sprechen, habe ich keine Frage mehr stellen können und kein Wort mehr gesprochen. Er war zu Ende und es war alles zu Ende. Vorher hatte ich, wer weiß, wie viele Dinge ich hätte fragen oder sagen wollen oder können. Es war aus. Nichts mehr, absolut nichts mehr. So saß ich da und habe nur noch zugehört, was er sagte. Ich glaube, das hat Gott so gefügt. Das muss Gott so fügen, den stelle ich mal vor. Ein Prophet Gottes sieht ein Gesicht und spricht unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Und da wäre irgendein nervöser Mensch, der seine Geduld nicht unter Kontrolle hat und unterbricht durch Fragen, was wäre das? Für mich war es eine ganz enorme Lektion. Selbst als er fertig war, habe ich nichts fragen und nichts sagen können. Ich saß da, überwältigt, ergriffen, es ging mir durch Mark und Bein. Und als er dann noch sagte, Bruder Frank, über die Reise des Paulus nach Jerusalem brauchst du dir keine Sorgen zu machen, sie war im Willen Gottes. Also da hat mich nun tatsächlich beinahe doch der große Hammer getroffen. Denn an dem Tage habe ich nicht daran gedacht, oft und oft vorher, ihr, Bruder Ross, Bruder Schmidt, alle, die hier so seit Jahren sind, die Geschwister wissen es, ich bin damit nicht fertig geworden. Jedes Mal, wenn ich die Apostelgeschichte las, und die Brüder, besonders Jakobus, haben den lieben Paulus überredet und gesagt, alles Volk spricht davon, dass du dem Judentum den Rücken gekehrt hast und den Abfall von Mose predigst. Mach ein Gelübde, nimm einige mit, bezahlt für die Reinigung, geh in den Tempel, rasiere dich, schere dich und so weiter. Der Mann hatte so viele Jahre lang gepredigt, das Beschnittensein ist nichts und das Unbeschnittensein auch nichts, sondern eine neue Kreatur in Christus.
Amen.
Und hier kommt er nach so vielen Jahren nach Jerusalem und lässt sich da hineinpushen in eine Sache nach dem Gesetz, als sei er noch unter dem Gesetz. Jedes Mal, wenn ich das las, habe ich den Kopf geschüttelt und habe nur noch gesagt, Paulus, wenn ich da oben bin und dich treffe, dann werde ich dich fragen, warum du das gemacht hast. Ja? Und hier sitzt mir ein Prophet Gottes gegenüber, der plötzlich durch Offenbarung sagte, über die Reise des Paulus mach dir keine Sorgen. Sie war im Willen Gottes. Gott kann die verborgensten und geheimsten Dinge aus der Vergangenheit herausholen. Man sitzt dann da und denkt, o Gott, vor dir ist jeder Mensch wie ein aufgeschlagenes Buch. Wer da die Geschichte dann später weiter verfolgt in der Apostelgeschichte, es heißt, und danach wurden die Türen des Tempels geschlossen. Das war doch der Sinn. Es war die höchste Zeit, dass die Sache zugemacht wird, denn Gott hatte doch längst etwas Neues begonnen. Es hatte alles seinen Sinn und seinen Zweck. Aber wenn wir als Menschen menschlich denken und beurteilen, wohin kommen wir da, wie weit kommen wir da? Auch da habe ich nicht gefragt, als Bruder Brenne mir sagte, warte mit der Austeilung, bis ihr den Rest der Speise bekommt. Ich habe nichts gefragt, ich habe es nicht verstanden, habe kein Wort, ich habe nicht fragen können. Es war unmöglich. Auch wenn ich angesetzt hätte, es war gar nicht möglich. In der Gegenwart Gottes redet der Herr und du und ich hören. Nach dem Wort der Schrift rede, dein Knecht hört. Das ist der große Unterschied. Es gibt viele, die sagen, oh, ich habe gesagt und habe geredet und geredet. Ja. Aber dann hat Gott nicht geredet. Wenn er redet, dann hören wir zu. Und wenn wir richtig zuhören, auch wenn wir das, was da alles gesagt wird, nicht ganz und gar verstanden haben, ihr werdet es hernach verstehen. Wenn wir richtig zuhören und glauben, was der Herr gesagt hat, dann kommt der Zeitpunkt, dass wir verstehen werden, und die Klarheit wird uns vom Herrn geschenkt werden. Ich lese gerade hier weiter über die 70 Jahrwochen Daniels. Die sind so sonnenklar für einen Menschen, dem sie klar geworden sind. Ich habe, als unsere Brüder vor kurzem aus irgendeinem Lande hier waren, der eine sagte so, der andere so, sagte Brüder, es ist besser, wir beten, anstatt dass ein jeder seinen eigenen Standpunkt darlegt. Denn es heißt im Philipperbrief, wenn jemand anderer Meinung ist, so lasse er es sich von Gott offenbaren. Aber es gibt gewisse Schlüsselworte, die dann den Zugang zu dem Gesamtzusammenhang aus Gnaden öffnen und auch weitergeben. Darauf gehen wir gar nicht ein. Wir kommen zum Schluss. Es heißt hier, ich wiederhole mich da, Vers 23, als du zu beten begannst, erging ein Gotteswort und ich bin gekommen, um dir Auskunft zu geben, denn du bist ein besonders geliebter Mann. Ihr wisst ja, was dieser besonders geliebte Mann dem Nebukadnezar gesagt hat, nicht, dass in mir die Weisheit mehr als in einem anderen Menschen vorhanden ist, aber es gibt einen Gott im Himmel, der die Geheimnisse offenbart. Das war seine Antwort. Nicht, ich bin weiser, wie all die Wahrsage und Zeichendeuter und Gelehrten, sondern er konnte sagen, es gibt einen Gott im Himmel, der das alles enthüllt. Ich lese es euch, damit ihr wisst, dass es steht. Daniel, Kapitel 12, Kapitel 2, Daniel, Kapitel 2. Ich lese es um des Zusammenhangs willen von 26 bis 28. Da antwortete der König und sagte zu Daniel, der den Namen Belsatzar führte, bist du wirklich imstande, mir den Traum, den ich gesehen habe, nebst seiner Deutung kundzutun? Merkt ihr, worum es ging? Es ging um zwei Dinge. Er sollte den Traum erzählen und dann die Deutung geben. Die Wahrsage, das waren ganz gerissene Kerle. Die sagten ihm, erzähle uns den Traum und dann geben wir dir die Deutung. Und der König dachte bei sich selber, ihr Schelmenpack, ihr Naseweis, so nicht mit mir. Sagt mir erst den Traum, den ich hatte, erzählt ihn mir und dann gebt mir die Deutung. Und dann sagten sie, der König fordert eine Sache, die kann's im Himmel und auf Erden nicht geben. Sagt er, gut, dann geht eure Wege. Und dann kam er zu Daniel. Und auch ihm hat er gesagt, ich lese es noch einmal, bist du wirklich imstande, mir den Traum und den ich gesehen habe, nebst seiner Deutung uns, also beides. Erst schön den Traum erzählen, das und das hast du gesehen, das und das war an Bildern oder ist dir gezeigt worden und dann die Deutung. Weiter geht's in Vers 27. Daniel gab dem Könige folgende Antwort. Das Geheimnis, das der König zu wissen verlangt, können Weise, Beschwörer, Zauberer und Wahrsager dem Könige nicht kundtun. Amen. Die können schwatzen und die können dunkel und hell sehen, weit und kurz. Aber Göttliches hat noch keine von ihnen darlegen können. Könnt ihr die Handlinien lesen wollen, um dich ins Unglück zu stürzen? Aber hier die Linien des Wortes, die Zeilen hier können sie nicht lesen. Dann heißt es weiter, aber es gibt einen Gott im Himmel. Halleluja! Halleluja! Es gibt einen Gott im Himmel. Ihr wisst, der Himmel scheint weit entfernt zu sein. Die berechnen ja, wie weit er ist. Aber der ist für die Gläubigen nicht allzu weit. Sie haben die Verbindung, die Zeit überspannt, durch den Glauben an den Herrn des Himmels und der Erde. Er ist nicht nur ein Gott, der ferne ist, sondern auch ein Gott der Nähe. Aber es gibt einen Gott im Himmel. Er hat nicht gesagt, ich bin der Prophet im Lande, warte jetzt hier, wie Biljam damals gesagt hat, übernachtet hier und ich werde Gott fragen. Nein, er sagt hier, aber es gibt einen Gott im Himmel, welcher Geheimnisse enthüllt und dieser hat dem Könige Nebukadnezar kundgetan, was in der Endzeit geschehen wird. Merkt ihr, worum es geht? Endzeit. Es war der Anfang der heidnischen Königreiche. Und am Anfang der heidnischen Königreiche hat Gott kundgetan, was am Ende der heidnischen Königreiche sein wird. Wer kennt die Predigt Bruder Brennims Handschrift an der Wand? Da ist das alles drin. Da spricht Bruder Brennim vom Anfang der heidnischen Königreiche und von ihrem Ende. Aber es gibt einen Gott im Himmel, Halleluja, der lebt heute noch. Amen. Ich habe es irgendwo vor kurzem gesagt, es stieg mir die Galle auf, als seinerzeit diese Bewegung war, Gott ist tot, Gott ist tot. Ihr kennt ja alle noch vor einigen Jahren. Oh, da ging es in mir einfach, da ging so viel vor. Ich habe bei mir selber gedacht, Herr, könnten wir noch einmal eine Bewegung erleben? Eine Bewegung, Gott lebt, erleben. Eine Bewegung, Gott lebt, erleben. Und dass wir sagen können, wie Ter Stegen wohl sagte, er lebt mit ihm, auch ich tot, wo sind deine Schrecken? Und dass wir nicht nur sagen, er lebt, dass er mit uns lebt, in uns lebt. Dass er nicht nur wirkt, sondern mit uns und in uns und durch uns wirkt. Dass göttliche Realität auf Erden offenbar werden kann. Wie viele möchten eine Gott-lebt-Bewegung so richtig mitmachen? Doch, Gott-lebt-Bewegung. Das soll die letzte Bewegung sein. Sei es dir weiter so schön. Dein Traum und die Gesichter, die dir auf deinem Lager vor Augen gestanden haben, sind folgende gewesen. Dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken darüber auf, was wohl in Zukunft geschehen würde. Merkt ihr, worum es geht? Er hat ihm nicht nur die Bilder, die im Traum erschienen sind, gesagt. Die Gedanken, die er vorher hatte, tat er im Grund. Ist Gott nicht ein Gedanken, ein Herzenskündiger? Sind nicht vor dem Herrn die Gedanken der Menschen offenbar geworden? Und hat der Engel dem Bruder Brennim nicht gesagt, die Gedanken der Menschen sprechen lauter im Himmel als die Worte auf Erden? Gedanken, die du auf deinem Lager hattest, waren folgende, sind dir aufgestanden, dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken darüber auf, was wohl in Zukunft geschehen würde. Steigen uns nicht auch manchmal solche Gedanken auf? Der Gott Daniels ist unser Gott. Wie viele können glauben, dass Gott auch in unserer Mitte denselben Geist der Offenbarung wirksam werden lassen kann, dass doch mal diese göttlichen Gedanken, die anderen Gedanken, die uns aufsteigen, die wollen wir alle selber gar nicht geoffenbart haben. Denn die sind ja keinem Nutze. Aber Gedanken Gottes, Gedanken um die Sache Gottes, darum geht es. Und die sollten offenbar werden. Wenn sich hier jemand Gedanken macht, Herr, wie soll es weitergehen? Was wirst du als nächstes tun und so weiter? Welcherlei Gedanken steigen uns da auf? Wenn dann plötzlich jemand auftritt und sagen würde, Bruder Schmidt, aber so würde der Herr natürlich nicht sprechen. So sprechen Leute, die eigene Weissagungen geben. Ihr wisst das ganz genau. Der Geist Gottes würde ja kein Bruder oder Schwester ansprechen. Aber ich gebe das nur als Beispiel jetzt. Dir stiegen folgende Gedanken auf. Du hast darüber nachgedacht, in welch einer Weise das Werk Gottes fortgesetzt werden soll. Und dann käme die Antwort. Er würde springen wie ein Hirsch. Und wisst ihr, was wir alle auch noch tun würden? Auch wir alle würden springen wie ein Hirsch. Würden uns freuen, dass der lebendige Gott in unserer Mitte ist. Wer kann glauben, dass Gott uns so entgegenkommen kann? Wer kann glauben, dass der Geist Gottes übernatürlich zu wirken beginnen kann? Es sind doch nicht nur dem Nebukadnezar, diesem unbeschnittenen Heiden, da Gedanken gekommen, was in Zukunft geschehen soll oder in der Endzeit. Wir leben doch jetzt in der Endzeit. Uns kommen doch mancherlei Gottesgedanken auf, wie es nun alles werden und gehen soll. Und plötzlich hören wir dann durch die Antwort Gottes, was geschehen soll. Noch den Gedanken lese ich jetzt hier und dann schließen wir. Dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken darüber auf, was wohl in der Zukunft geschehen würde. Da hat der, welcher die Geheimnisse enthüllt, dir kundgetan, was geschehen wird. Er wusste aber gar nichts. Er hatte nur einen Traum, mehr noch nicht. Er musste erst gedeutet werden. Vers 30. Mir aber ist dieses Geheimnis nicht infolge eigener Weisheit, als ob diese bei mir in höherem Maße als bei allen anderen Lebenden vorhanden wäre, geoffenbart worden, sondern zu dem Zweck, dass dem Könige die Deutung kundgetan würde und du Aufschluss über die Gedanken deines Herzens erhieltest. Wer dann weiterliest, wird vieles finden von dem Stein, der sich vom Berge ohne Zutun einer Menschenhand löste. Wer weiterliest, wird finden, dass diesem Nebukadnezar ein Menschenherz genommen wurde und das Herz eines Tieres für genau 7 Jahre gegeben wurde. Wer weiterliest, wird Aufschluss finden über das, was in der Endzeit geschehen soll und wird. Was war's? Gott hat einen heidnischen König, heidnische Königreiche dazu benutzt. Damals am Anfang in ihrer Entstehung, um dann später kundzutun, was am Ende der Tage geschehen soll. Was sollen wir sagen? Ich glaube, vielleicht ist es noch ein Dankgebet. Das wäre noch gut. Und dann, ja, ich lese es doch zu Ende bis Vers 19, wie wohl angedeutet. Nun aber, erhöre unser Gott das Gebet und Flehen deines Knechtes und lass dein Angesicht über dein verwüstetes Heiligtum leuchten um deinetwillen, o Herr. Ich lese Daniel 9, Vers 17, Bruder Kopfer. Und jetzt Vers 18, Daniel 9, jetzt Vers 18. Neige, mein Gott, dein Ohr und höre. Öffne deine Augen und sieh unsere Trümmer an und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht aufgrund der Erweise unserer Gerechtigkeit bringen wir unser Flehen vor dich. Nein, im Vertrauen auf deine große Barmherzigkeit. O Herr, höre, Herr, vergib, Herr, merke auf und handle ohne Verzug um deiner selbst Willen. Du mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk tragen deinen Namen. Amen. Halleluja. Preis sei Gott. Hier steht das eine Wort, das in Offenbarung 10, Vers 7 steht, das Wort Verzug. Und dort steht, hier heißt es, handle ohne Verzug um deiner selbst willen. Und dort steht, hinfort wird kein Verzug mehr sein, kein Aufschub mehr sein. Die Dinge, die Gott angekündigt, die er geoffenbart hat, werden geschehen. Ich glaube, dass wir in dieser Zeit leben. Lasst uns darin unsere Blicke auf den Herrn richten und wissen, dass wir mit mehr Anfechtungen, mit größeren Schwierigkeiten zu rechnen haben, aber auch mit einer tiefer Führung im Geiste, in das Wort, in die Kraft, in die Gegenwart Gottes. Das eine geht mit dem anderen gemeinsam. Ich habe jetzt ja Zeit gehabt am Tage, habe mal den Propheten Jesaja genau von Kapitel 40 bis 66 in der englischen Bibel durchgelesen und bin so den Gedanken, die darin geoffenbart wurden, nachgegangen. Welch eine Fülle von Evangeliumsgedanken! Wie hat Gott diesem Manne Dinge geoffenbart? Einfach wunderbar, herrlich. Ich glaube, dass wir in der Zeit leben, in der alle Dinge geoffenbart wurden. Aber es genügt nicht nur, dass er einem Daniel, einem Jesaja, einem Bruder Brenim oder Paulus, sondern dass sie dir und mir geoffenbart werden. Bringen wir es in einigen Sätzen auf den Nenner und fassen wir es zusammen. Es ging heute Abend um das aufrichtige Gebet, um die Sache Gottes, um das Volk Gottes, um die Stadt Gottes, um alles, was nach seinem Namen genannt ist. Hier haben wir es gelesen, denn deine Stadt und dein Volk tragen deinen Namen. Oh, wie könnten wir da zu Offenbarung 19 gehen und Offenbarung 21 gehen? Da das Hochzeitsmahl und dort, komm, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes zeigen. Und er sah die heilige Stadt von Gott herunterkommen, geschmückt wie eine Braut. Alles in einer solch wunderbaren Harmonie. Sein Volk trägt seinen Namen, trägt sein Wort, Träger seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit. Alles, was Gott uns geschenkt hat, haben wir dankbar angenommen. Wollen wir es tragen, aber in der Hauptsache aus der heutigen Wortbetrachtung mitnehmen, dass ein Gott im Himmel ist, der die Geheimnisse enthüllt, der alles, was im Alten und Neuen Testament gezeigt wurde, zu offenbaren vermag. Was Weise und Gelehrte nicht wissen und deuten können, das offenbart Gott, denn bei ihm ist die Klarheit und bei denen, die sie von ihm empfangen haben. Und dann, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Wir haben sehr viel Grund und Ursache, unserem Gott zu danken. Wollen wir die eigenen Bedürfnisse und Anliegen und Fürbitten auch dem Herrn bringen? Aber wollen wir anfangen, die Sache Gottes an erster Stelle zu setzen und sagen, Herr, heute geht es um die Sache, die du jetzt tust, um dein verheißenes Wort für diese Zeit, um dein Volk, um die Herausrufung deiner Gemeinde, um die Zubereitung der Braut. Herr, hilf uns, wir bitten darum. Dann können wir sicherlich im Glauben noch demütig hinzufügen, lass keinen von denen fehlen, die du mir anvertraut hast. Der Herr wird in Gnaden herabschauen, wird sehen, dass uns seine Sache auf dem Herzen liegt. Und dann wird er seine Sache und unsere Sache führen. Und keiner wird zu kurz kommen. Alle werden Gott danken. Wollen wir es so tun? Es gibt einen Gott im Himmel. Einen Gott im Himmel. Nicht mehr als einen, aber einen gibt's. Und dieser Gott lebt. Ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der lebendige Gott. Und wie sehnen wir uns danach, dass wir ein Lebenszeichen von ihm hören und sehen. Dass wir es miterleben können. Dass auch wir, so wie früher, wie schon bemerkt, die Veranstaltungen gemacht wurden, Gott ist tot, dass wir Veranstaltungen machen könnten mit der Überschrift, Gott lebt, kommt, Gott lebt, kommt, Gott lebt. Amen. Wollen wir es im Glauben wagen, dem Herrn zu vertrauen, dass er noch einmal Himmel und Erde bewegen wird? Wir nicht, er wird. Aber unsere Aufgabe ist es zu glauben, dass er es wird. Und dass auch wir ein bisschen bewegt werden. Wir müssen bewegt werden. Letzter Gedanke. Man muss ja nicht immer auf die Uhr schauen. Als Daniel, ihr wisst, die anderen sollten ja des Todes sein. Wenn ihr mir die Sache nicht kundtut, dann seid ihr des Todes. Und Daniel kam zu seinen drei Freunden und sagte, betet mit mir. Ihr habt gehört, was der König angekündigt hat. Wer das nicht sagen kann, der ist des Todes. Und dann kam die Antwort. Es war eine Lage, die nicht so sehr schön aussah. Aber gerade in dieser Bedrängnis kann man das Angesicht Gottes mit aller Macht suchen und finden. Und dann sagen, es gibt einen Gott im Himmel, noch heute. Einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Einen Gott im Himmel, der auf Erden redet, auf Erden wirkt, mitten in seiner Gemeinde ist. Das gebe ich nicht zum Besten, aber ein Deutsch-Amerikaner hat vor vielen Jahren hier gepredigt, noch auf der Fasanenstraße. Und das englische Wort still bedeutet immer noch, wenn ich sage, God is still in his church, dann heißt es, Gott ist immer noch in seiner Gemeinde. Und dieser arme Mann, der deutschen Sprache voll und ganz mächtig war, hat immer feste, lautstark gepredigt, Gott ist still in seiner Gemeinde. Und ihr könnt euch ja vorstellen, alle anderen haben gedacht, ja, Gott ist still in der Gemeinde. Und wir alle, ich habe gedacht, Mensch, hoffentlich sagst du mal was anderes, dass Gott auch laut sein kann in seiner Gemeinde. Aber er hat immer wieder gesagt, Gott ist still. Und er hat noch nicht mal richtig Englisch gekonnt. Und da hat er anstatt still, still gesagt. Und die Leute waren alle sehr betrübt. Aber als wir dann doch klargestellt haben, wurden sie wieder froh, dass Gott nicht still ist in der Gemeinde, sondern dass er lebt, dass er wirkt und dass er redet. Glaubt ihr es alle? Von ganzem Herzen glauben wir es. Und wir gehen vorwärts mit dem Herrn. Amen.